Ja, zuerst möchte ich mit euch einen Bibeltext lesen, und zwar aus dem Kolosserbrief. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne mit aufschlagen, und zwar aus dem Kolosserbrief Kapitel 2 ab Vers 16. Kapitel 2 ab Vers 16 und folgende. Kolosserbrief 2 ab Vers 16. So lasst euch nun von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, worin aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von einer fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, an dem der ganze Leib durch Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott geschenkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch noch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in dieser Welt lebtet? Rühr das nicht an, koste das nicht, betaste das nicht, was doch alles dem Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, nach den Weisungen und Lehren von Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiungen des Leibes und die doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Soweit Paulus an die Kolosser. Das, was sicherlich manchen auffällt, ist, er wendet sich hier gegen eine gewisse jüdisch geprägte Gesetzlichkeit. Speise, Gebote und Verbote, und auch Feiertage, die gehalten werden sollen oder nicht gehalten werden sollen. Paulus setzt sich hier mit einer Gruppe auseinander, die damals in Kolossee einen gewissen Einfluss gehabt hat, die Christen damals in Kolossee auf einen falschen Weg geleitet haben. Und es sind eben nicht nur einfach Juden, denn wir lesen da, da sind Menschen, die gefallen sich in der Verehrung von Engeln. Das ist ja das, was Juden normalerweise nicht tun. Oder wir lesen eben auch da, die haben einen Schein von Weisheit und der ist eigentlich gar nicht da. Sie haben einen selbstgewählten Gottesdienst. Sie legen sogar bestimmte Belastungen auf die Menschen und sagen, da und da musst du dich dran halten. Und dann sagt Paulus, sie sind ohne Grund aufgeblasen, sie haben eine fleischliche Gesinnung und sie haben nicht die direkte Verbindung zu Jesus Christus. Und ich habe den Eindruck, dass es hier in Kolossee damals eine Gruppe gegeben haben muss, die ganz ähnlich war wie das, was wir heute als Esoterik bezeichnen. Denn manche der Stichworte, die ich gerade gelesen habe, ist ziemlich genau das, was wir auch bei Esoterikern heute finden oder bei esoterisch geprägten Menschen, so müssten wir das sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, was meint das denn ganz genau? Also damals gab es den Begriff Esoteriker noch gar nicht. Also was verstehen wir dann darunter? Wir müssen vielleicht so sagen, wenn wir in Deutschland heute mit Menschen im Gespräch sind, dann treffen wir die einen, die sind säkular oder atheistisch. Die wollten am liebsten gar nichts mit Religion zu tun haben, sondern die konzentrieren sich aufs Hier und Jetzt, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und vielleicht noch ein bisschen Computer spielen, ein paar Reisen machen, Spaß haben, so etwas. Also Leute, die mit Gott eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Dann gibt es die Menschen, die fest zu einer religiösen Überzeugung stehen, die gehören dann zu einer klassischen Religion. Hindus, Buddhisten, Muslime und andere Religionen. Und dann gibt es eben auch eine Gruppe von Menschen, und die sind durch die letzten 20 Jahre im Steigen begriffen, immer mehr Leute orientieren sich daran, die merken, so der Atheismus, der bringt es eigentlich nicht, es muss irgendwie mehr geben. Und sie wollen sich aber keiner festen Religion anschließen, weil auch der Zeitgeist, in dem wir leben, der ist nicht so offen dafür, dass dir jemand anders Gebote auflegt, sondern du willst die selbst aussuchen. Du willst selbst sehen, was für dich dran ist. Also Leute sagen dann auch so, das ist für dich gut, das ist für mich gut, aber sie sind offen für das Übernatürliche. Sie sind offen für, es gibt doch da irgendetwas. Wir können das nicht genau näher beschreiben, es ist eine Kraft, eine Energie, ein Geist, ein Gott, aber es gibt irgendwie mehr. Und dieses, was dann mehr ist, das können wir auch spüren. Und je nachdem, wie stark jemand esoterisch geprägt ist, dann durchdringt das auch die Umwelt, in der wir leben. Dann sagen Leute, ich spüre das. Manche Leute sagen auch heute, sie reden mit Engeln. Oder diese Kraft Gottes, die kann man auf sich herunterziehen durch bestimmte Methoden. Und das zeigt sich heute in verschiedenen Bereichen unseres Alltagslebens. Es wurde ja vorhin schon gesagt, manche interpretieren das so, dass sie Horoskope lesen. Das ist ja schon eine uralte Sache, gar nichts Neues. Der Grundgedanke ist, dass wir in dem Moment, wo wir geboren werden, von der Planetenkonstellation, die dort herrscht, in unserem Schicksal, in unserer Persönlichkeit so tief geprägt werden, dass es auch unser gesamtes weiteres Leben bestimmt. Also die Planetenkonstellation zur Zeit unserer Geburt, die ist entscheidend für das, wie wir heute als Persönlichkeit sind, das ist das Geburtshoroskop, oder die ist auch dafür zuständig, was uns jetzt in der nächsten Zeit begegnet, begünstigt. Man geht hier davon aus, dass es natürlich nicht die Planeten an sich sind, denn die Planeten sind ja erstmal einfach bloß materielle Himmelskörper. Das sind irgendwelche Gesteinshaufen, die im All herumkreisen, sondern man geht davon aus, irgendwie gibt es da eine Energie, die die ausstrahlen, irgendeine Konstellation, die Einfluss auf unser Leben hat. Das haben schon die alten Ägypter und die Babylonier und die Griechen geglaubt und auch viele unserer Vorfahren, das ist heute auch präsent. Also Esoterik, das ist eine Sache, ein Sammelsurium aus allen verschiedenen Hintergründen, aus verschiedenen Religionen, aus verschiedenen Überlegungen, Erfahrungen. Und da gehört eben auch diese Astrologie dazu, so nennt man das ja mit den Horoskopen. Und hier werden auch Christen dazu herausgefordert, wie gehen sie damit um? Wir haben ja gerade gehört, mancher, der sieht gleich schon in seinem Arbeitskollegen, sieht er dann so, mit dem passt es zusammen oder passt nicht zusammen, weil das eine Sternkonstellation ist. Als Christen wissen wir, dass die Sterne und die Planeten keine Auswirkung auf unser Leben haben. Denn wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat sie geschaffen als Zeichen seiner Größe, dass wir erkennen, wie groß und mächtig Gott ist. Und sie sollen dafür da sein, uns Zeichen, Zeiten und Stunden zu geben, wie zum Beispiel der Stern von Bethlehem. Jetzt wird Gott handeln, aber der Stern an sich sagt nichts, sondern weil Gott ihm eine Bedeutung gegeben hat, sagt er etwas. Deshalb können Christen sich auch frei fühlen. Sie brauchen kein Horoskop lesen, weil sie wissen, das beeinflusst ihr Leben nicht. Aber hier gibt es Leute, die damit ihre Zukunft planen, die danach ihren Ehepartner aussuchen, die danach wichtige Entscheidungen treffen. Und hier sind wir als Christen frei davon, weil wir wissen, diese Planeten haben keinen Einfluss. Übrigens, bis heute benennen wir die Planeten interessanterweise ja nach griechischen und römischen Gottheiten. Mars, Venus, Jupiter, Saturn, das sind ja alles Götter der Griechen und der Römer. Und das kommt genau daher, weil früher meinten die Griechen und die Römer, dass diese Planeten, diese Götter mit ihrer Kraft und Macht symbolisieren und dass die eben dann auch Einfluss auf unser Leben haben. Aber das vertreten wir als Christen nicht. Die Namen können wir ja beibehalten, die sagen ja nichts aus. Aber dass der Glaube, der dahinter steht, da sollten wir kritisch gegenüber sein. Ein Grundgedanke, den wir ganz häufig in der Esoterik finden, ist, dass der Grundgedanke der Magie. Magie bedeutet, es gibt eine übernatürliche Kraft oder Energie und durch mein Handeln hier auf der Erde kann ich diese übernatürliche Kraft oder Energie benutzen oder manipulieren oder in meinem Interesse beeinflussen. Also Magie heißt durch Handlungen im Diesseits, durch Gebete, Körperhaltungen, Gegenstände, kann ich diese übernatürliche Macht beeinflussen. Also hinter der Esoterik steht ganz häufig, ich will einen Kontakt zu dieser übernatürlichen Macht. Ich möchte irgendeinen Vorteil. Ich möchte gesund werden beispielsweise. Ich möchte ein glückliches Leben. Ich möchte innere Ausgewogenheit oder sonst irgendwie etwas. Und dann werden Methoden angeboten, wie ich diese übernatürliche Energie oder Kraft benutzen kann zu meinem Vorteil. Und wie gesagt, die einzelnen esoterischen Praktiken kommen meistens aus den verschiedenen Religionen der Welt, werden da herausgelöst und versucht dann individuell zusammenzustellen, je nachdem, wie ich das gerne haben will. Deshalb nicht jeder Esoteriker vertritt dieselbe Auffassung. Der eine Esoteriker macht das und der andere macht was ganz anderes. Ganz typisch ist für Menschen, die ihr Heil in der Esoterik suchen, dass sie auch alle paar Jahre das wechseln, was sie machen. Es gibt dann Leute, die sind ganz begeistert von Yoga. Da machen sie einige Jahre Yoga und nach einer Zeit irgendwie, am Anfang ist die große Begeisterung da, mit der Zeit merken sie ja so ganz, das ist nicht, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Und dann wechseln sie zum Beispiel zu Tai Chi oder sie gehen dann dazu, bei einem Schamanen in die Lehre zu gehen. Also man wechselt, man kombiniert Sachen und jeder macht es etwas anders. Das ist aber gerade eine Form postmoderner Religiosität. Postmoderne bedeutet, da gibt es keine feste Dogmatik mehr. Da gibt es keinen, der mir ganz genau sagt, was für alle verpflichtend ist, sondern jeder kann sich da ein Glaubens- und Warenangebot individuell zusammenstellen, wie es für mich gerade zu passen scheint. Also ich nehme etwas Ayurveda aus dem Hinduismus, ich nehme etwas Meditation von den Buddhisten, ich nehme etwas Trommeln von den Schamanen, ich nehme dann noch etwas von den Inuit und von diesem und diesem und diesem und dann stelle ich meine eigene Religiosität zusammen. Meistens wird dann gar keine Religion mehr ganz beachtet. Dahinter ist im Grunde genommen, wenn wir es kritisch sehen wollen, auch so eine Art Kolonialismus der Religion. Man nimmt das heraus, was einem gefällt, möglichst was auch sehr praxisorientiert anzuwenden ist. Und dann hoffe ich, dass ich mein Leben hier dadurch bereichern kann. Mehr sehe, als andere Menschen sehen. Viele werden damit heute schon früh konfrontiert. Kleinen Kindern schenkt man zum Beispiel einen Traumfänger. Traumfänger, das sieht so, naja, das kommt von den Indianern zum Beispiel. Meistens auch in Australien hat man das. Also das ist dann ein Gebilde, sieht so aus wie Mobile, nicht, was man aufhängt über dem Bett der Kinder gerne. Und dann sagt man, die ganze Atmosphäre wird von Träumen durchschwirrt. Und jetzt gibt es gute Träume und schlechte Träume. Und diese Traumfänger sollen die bösen Träume auffangen und neutralisieren, dass nur noch die guten Träume bei den Kindern ankommen. Viele Leute tun das heute. Da hängen dann Federn dran, sind ein paar Perlen mit darin. Kann man individuell gestalten, so wie ein Spinnennetz sieht das aus. Nur schön mit Stoff gemacht und dekorativ. Manche finden das auch einfach bloß schön, aber man übernimmt es dann eben. Und in der Hoffnung, das hat irgendeine positive Auswirkung für mein Kind. Dann schickt man die Kinder in den Kindergarten und manchmal ist es so, dass dann die Kindergärtnerin, Erzieherin dann erst einmal mit den Kindern eine Traumreise oder eine Meditation macht oder ein Mandala ausmalen lässt. Mandalas sind buddhistisch-hinduistische Meditationszeichnungen ursprünglich. Die sind einem festen Muster aufgebaut und der Mönch soll die original mit Sand auf die Erde streuen, mit buntem Sand. Und wenn er das getan hat, durch die Konzentration auf dieses Schaubild, soll seine Seele sich von ihm lösen und eins mit dem All-Einen werden. Also beispielsweise mit dem Brahman, wenn es hinduistisch ist, oder mit dem All-Einen, wenn es buddhistisch ist, hinduistisch ist, also solche Sachen. Und natürlich, das wird mit den Kindern meistens nicht so gemacht. Das ist dann ein Ausmalbild, die Kinder sollen das ausmalen. Man hat die Hoffnung, dass sie dann dabei ruhig werden. Viele Kinder werden auch dabei ruhig. Sie würden allerdings genauso ruhig werden, wenn sie eine Blumenwiese ausmalen. Das muss dann eben im Kern kein Mandala sein. Die Kinder werden dadurch auch nicht zu Hindus. Aber sie bekommen eine positive Assoziation, dass sowohl die Meditationen oder dass auch sowohl das Ausmalen der Mandala sei eigentlich etwas Schönes, etwas Positives. Man hängt das zu Hause auf, man hebt es auf als Erinnerung an seine Kindergartenzeit. Und so wird man Stück für Stück vorbereitet für die Offenheit von der Bandbreite alter, also von verschiedener Religionen. Und in späterer Zeit wird das dann ergänzt. Also beispielsweise gehst du dann irgendwo ins Schwimmbad und dann stehen da plötzlich Buddha-Statuen. Ich hatte das auch mal gehabt, ab und zu gehe ich schwimmen zum Sport machen da und dann steht da eine Buddha-Statue. Und ich frage dann den Bademeister, ja, wieso steht da eine Buddha-Statue? Könnte man doch auch ein Kreuz hintun. Und dann sagt er, ja, das Buddha-Statue ist Wellness. Eine Buddha-Statue ist Wellness. Der Buddha-Statue hat mit Wellness eigentlich gar nichts zu tun. Denn der Buddha war ein Asket. Der meinte, du sollst gerade nicht Wellness, weil dein Körper ist schlecht und du musst den Körper überwinden, damit der Geist sich aus dem Körper löst. Passt eigentlich gar nicht. Aber das ist gerade typisch für Esoterik. Esoterik löst einzelne Praktiken, einzelne Gedankengänge aus dem ursprünglichen Kontext der Religion und versucht es neu zu interpretieren für meinen eigenen Vorteil. Und so dient eben die ganzen Religion dafür, dass es mir scheinbar jetzt etwas besser geht, dass ich mich besser fühle, das irgendwo einordnen kann oder das eben auch für meine eigenen Zwecke benutze. Relativ weit ist die Esoterik heute verbreitet in dem Bereich der Medizin. Also dieser ganzen Bereich, den wir in den alternativen Heilmethoden kennen. Da ist das heute fast gar nicht mehr zu unterscheiden. Früher war es so, da ging man, wenn man esoterische Praktiken wollte, zum Heilpraktiker oder zu sonst eben Leuten, die solche Sachen machen konnten. Heutzutage bietet das der Arzt als Zusatzleistung an. Also der Arzt, der eigentlich ja eine eher naturwissenschaftliche Ausbildung hat, der bietet einem alle die ganze Bandbreite an, was man da so machen will. Also ich habe mal in Hamburg in der Gemeinde, hatte ich mit jemandem gesprochen und dem wurde dann angeboten, als er mit Zahnproblemen gehabt hat, ob der Arzt jetzt nicht einen Schaman holen sollte. Und der Schamane, der könnte dann um den Stuhl herum tanzen und seine Beschwörungen machen und dann gingen vielleicht auch die Zahnprobleme weg. Beim normalen Zahnarzt. Oder ein Zahnarzt, den ich besucht habe, der bietet regelmäßig an, dass du Akupunktur machen kannst. Also Akupunktur gegen Zahnschmerzen oder gegen Schmerzen beim Bohren oder so etwas. Und Akupunktur kommt ja aus dem buddhistischen, taoistischen, konfuzianistischen, gehört zur traditionell chinesischen Medizin und geht von dem Grundgedanken aus, dass alle Krankheiten in dieser Welt und alles Unwohlsein und alle Kriege und so weiter gehen zurück auf das Ungleichgewicht der Qi-Energie. Diese Qi-Energie soll eine göttliche Energie sein, eine kosmische Energie, die alles durchströmt und alles durchfließt, eben sowohl die Welt, in der wir leben, als auch das Haus, in dem wir wohnen, als auch den Körper des Menschen. Und im Körper des Menschen, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gesehen, da gibt es manchmal Schautafeln beim Arzt, da wird das dann dargestellt, da soll es Energiebahnen geben, die sogenannten Meridiane. In diesen Energiebahnen, so die Idee, zirkuliert diese Qi-Energie. Und diese Qi-Energie zirkuliert da in zwei verschiedenen Formen, nämlich einmal dem Yin und einmal dem Yang. Also zwei verschiedene Formen und die müssen im Gleichgewicht stehen. Wenn die Qi-Energie nicht im Gleichgewicht steht, zu viel Yin oder zu viel Yang, dann wird der Mensch krank. Und der Therapeut, der stellt nicht fest, ob du eine Leberentzündung hast oder ob du Bakterien hast oder sonst etwas, sondern der stellt fest, ob du zu viel Yin hast oder zu viel Yang hast. Und danach wird dann die Therapie verschrieben. Mit den Nadelungen soll es so sein, dass an den Stellen eingestochen wird, wo die Qi-Energie zirkuliert und dann soll sie entweder abgeleitet werden oder zugeführt werden, damit der Körper hinterher ein Gleichgewicht der Qi-Energie hat. Also wer meint, hier ging es um irgendwelche körperlichen nachweisbaren Phänomene, der täuscht sich vollkommen. Das ist nicht so. Übrigens, wenn ihr nachlesen wollt, ich habe auch ein Buch geschrieben über chinesische Medizin, da erläutere ich das noch ausführlich, zitiere auch aus den Werken der chinesischen Therapeuten, die in Deutschland praktizieren und das Ganze unterrichten, wie auch in den chinesischen Quellen. Und diese Idee, die kommt eben aus dem Buddhismus ursprünglich und aus dem Taoismus, also das Tao ist das Qi, was durch den Körper hindurchfließt, das hat mit körperlich-medizinischen Sachen eigentlich rein gar nichts zu tun. Manche haben auch die falsche Auffassung, hier handelt es sich um irgendwelche Nervenbahnen, die angestochen werden. Falls ihr das meint, dann schaut einmal nach in einem Anatomiebuch, wo die Nervenbahnen im Körper verlaufen, vergleicht das mit dem Buch, wo die Qi-Energiebahnen laufen und ihr werdet feststellen, die sind an ganz verschiedenen Stellen. Da gibt es den Leiter und Gründer der britischen Akupunkturgesellschaft, ein Herr Dr. Mann, und der hatte Versuche gemacht über viele Jahre hinweg, dass er dann immer weiter entfernt von einem Einstichpunkt eingestochen hat. Und er hat festgestellt, selbst wenn er 10 Zentimeter neben dem Einstichpunkt eingestochen hat, der eigentlich vorgesehen ist, wird der Mensch genauso gesund. Wobei wir natürlich merken, das geht weder bei einer Nervenbahn noch bei einer Blutbahn. Also wenn ihr einen Arzt fragt, ich will jetzt Blut abnehmen, und dann sagt er, ach, hier ist die Ader, aber ich steche mal 10 Zentimeter daneben, dann ist das eher ein Glücksspiel, dass dann auch das Blut dort kommt, sonst ist das eine schmerzhafte Angelegenheit. Also ich erinnere mich mal, als ich da für längere Zeit im Krankenhaus war, jeden Tag wurde Blut abgenommen, jeden Tag irgendwie gespritzt. Und einmal, da hatte ich war eine Ärztin im Praktikum, gab es das damals noch, Ärztin im Praktikum, die war fertig und die sollte an mir das Blut abnehmen lernen, scheinbar, so habe ich den Eindruck. Also die hat da 5 Minuten herumgestochen, äußerst schmerzhaft war das immer daneben und es kam kein Blut und sie fing an zu schwitzen und ich auch. Und ja, und dann hat sie sich irgendwie entschuldigt und dann kam ein anderer Arzt, der war nicht mehr im Praktikum und der hat das dann einmal gemacht und dann ging das auch. Also da habe ich gemerkt, es kommt schon darauf an, dass du genau richtig stichst. 10 Zentimeter daneben, das geht nicht. Aber bei der Akupunkturnadel kommt es nicht drauf an. Dann stellen wir natürlich die Frage, ja, dann müssten wir die Schlussfolgerung ziehen, da gibt es gar keine festen Energiebahnen. Ja, wofür stechen wir dann überhaupt da ein? Naja, ursprünglich kommt die Akupunktur aus dem Schamanismus. Bei einigen der Namen weiß man das auch noch. Da gibt es Einstichpunkte, die nennen sich Dämonenherz oder Dämonentor. Weil ursprünglich ging man davon aus, im Körper des Menschen würden Dämonen wohnen und wenn du den Körper anstichst, dann können die Dämonen ausfahren. Aber das heißt, sie hat sich hinterher unter Einfluss des Daoismus und des Buddhismus verändert in dieser Form, wie es heute gilt, nämlich dass eine Energie im Körper zirkuliert, eine göttliche Energie, die Qi-Energie, die man durch Nadeln beeinflussen kann. Und da merken wir, das ist keine wirklich medizinische Methode, das ist eine religiöse Methode. Denn hier geht es ja nicht um irgendwas Nachweisbares, Untersuchbares. Manche Ärzte, die können dir sogar zeigen, wo die Qi-Energie läuft, also mit so einem mit Dioden blinkenden Gerät. Was sie allerdings messen, ist nicht die Qi-Energie, sondern nur den Hautwiderstand. Also das heißt, lasst euch nicht täuschen, wenn da irgendwas blinkt, dann heißt es nur, hier ist der Hautwiderstand größer oder geringer. Qi-Energie kann er nicht messen, das geht ja auch gar nicht, weil es sich ja keine elektrische, chemische oder biologische Energie handelt, sondern um eine spirituell-geistige Energie, die dort zirkulieren soll. Und wenn du nicht daran glaubst, dann würde ich sagen, mach auch keine Akupunktur. Wenn du daran glaubst, dann vertraust du dich dieser Energie an, erwartest von dieser Energie Heilung und wenn du sie erfährst, dann kann es sein, dass du dich hier einer übernatürlichen Energie aussetzt. Denn genau das wird ja behauptet. Wenn es nur physikalisch ist, dann lass die Finger davon, denn das ist nicht physikalisch und das lässt sich auch nicht nachweisen. Das Einzige, wo Nadelungen medizinisch wirksam sein können, das ist bei der Schmerzbekämpfung, die allerdings bei den ursprünglichen Chinesen auch nie praktiziert worden ist mit Nadeln. Denn in der klassischen chinesischen Medizin wurden Schmerzen mit Opium bekämpft. Das hilft auch. Allerdings, das ist dann nicht spirituell, das ist dann rein chemisch. Und erst im 19. Jahrhundert hat ein französischer Arzt namens Norgier diese Schmerzbekämpfung mit Nadeln entwickelt. Eigentlich korrekt müsste man sie auch als Nadelstichanalgesie bezeichnen und eben nicht als Akupunktur. Da geht es dann wirklich darum, dass man an bestimmten Nervenbahnen einsticht und dadurch eine Ausschüttung von Endorphinen, das heißt, das sind schmerzstillende körperliche Stoffe, und eine Überdeckung des Schmerzsignals auslöst. Und da kann man feststellen, ja, das wirkt für manche Leute, hat aber mit klassischer Akupunktur nichts zu tun. Also einmal Schmerzbekämpfung beim Einstich in bestimmte Nervenbahnen. Klassische Akupunktur will alles bekämpfen. Und zwar von dem Nasenbluten bis zum Krebs, von der Depression bis zum verkürzten Bein. Alles soll durch Nadelung beeinflusst werden. Allerdings medizinisch können wir sagen, das funktioniert nicht, es sei denn durch übernatürlichen Einfluss. Diese Idee, dass es Energiebahnen gibt, die so durch den Menschen hindurchfließen, das gibt es auch in Form von Nahrungsempfehlungen. Also du sollst dieses essen oder das essen, weil da eben mehr Qi-Energie drin ist oder mehr Yin oder Yang mit drin ist. Das gibt es aber auch für die Einrichtung der Wohnung. Ich weiß nicht, ob ihr mal etwas von Feng Shui gehört habt. Feng Shui ist sozusagen Akupunktur für die Wohnung. Also natürlich nicht ganz, aber da gibt es Regeln, auch viele Geschäftsleute in Deutschland richten ihre Wohnung oder ihr Geschäft nach Feng Shui ein. Feng Shui sagt, dass die Energie, die Qi-Energie fließt so über den Erdboden und durch die Häuser und je nachdem, wo du eine Pflanze platzierst, wo du ein Licht hinmachst, wo du ein Fenster hast, wo du einen Spiegel aufstellst, wird diese Qi-Energie gespeichert oder gesteigert oder gestört. Und wenn es gestört ist, dann wird deine Firma bankrott gehen. Dann werden die Arbeiter nicht gut arbeiten. Wenn du aber das richtig setzt dabei, dann floriert dein Geschäft. Das ist ja auch mal ein Tipp. Also falls ihr gerade im Geschäft Probleme habt, nicht, probiert das mit Feng Shui. Oder wenn du Eheprobleme hast, dann auch. Nicht, und dann sind alle wieder glücklich in der Wohnung. Und das wird tatsächlich so vertreten. Und dann müssen wir sagen, als Christ können wir das nicht übernehmen. Denn diese Qi-Energie ist eine göttliche Energie. Gott, wissen wir aber, achtet nicht darauf, wo du deine Blumen hinstellst oder dein Spiegel, sondern Gott achtet darauf, wie dein Herz ist. Also wie du in deinem Herzen offen dafür bist, dass er dich verändert und an dir wirkt. Also auch hier würde ich vorsichtig sein. Diese ganze Sache mit der Qi-Energie seht ihr auch bei zum Beispiel Tai-Chi oder Qi-Gong. Da steckt das immer schon drin, dieser Begriff. Es gibt dann auch Massageliegen, die werden dann verkauft. Und dann wird gesagt, ja, in diesen Steinen, da ist eine bestimmte Qi-Energie. Und wenn das im Körper diese und jene Zentren mobilisiert, dann wirst du gesund. Auch diese Sache ist eigentlich eher Esoterik. Es geht hier um andere religiöse Kräfte, die nicht von Gott kommen. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann ist das eine fremdreligiöse Praxis, die dann da ausübt. Dasselbe gibt es auch aus Indien, das nennt sich dann Ayurveda. Ayurveda geht davon aus, dass es im Körper eine Energie gibt, die wird dann nicht Qi genannt, sondern Prana. Diese Prana-Energie, die kann dich gesund machen, wenn du sie richtig konzentrierst und leitest. Die soll an der Wirbelsäule entlang bis über dem Kopf in verschiedene Energiezentren sein. Und jetzt kannst du durch Güsse von Wasser oder Öl auf die Stirn oder Steine, die du so auf den Bauch legst, das kann dann positive Einflüsse auf den Zustand der Prana-Energie in deinem Leben bekommen. Das wird heute sehr weit verbreitet, angeboten in Wellness-Angeboten. Du kannst irgendwo in eine Klinik gehen, in Kur gehen und dann werden solche Sachen dir vermittelt und danach sollst du dich dann eben wohlfühlen. Die Prana-Energie ist auch keine medizinisch nachweisbare, sondern ist eine religiöse Energie, die den Menschen da weiterführen soll. Also wenn ihr bei alternativen Heilmethoden schon die Stichworte hört, Energie oder Energieströme oder Energieblockade oder so etwas, dann wisst ihr, hier handelt es sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht um irgendetwas seriös Medizinisches, sondern hier handelt es sich um ein esoterisches Angebot. Manchmal wird auch von Schwingungen die Rede. Also beispielsweise, da kannst du Wasser kaufen, was mit Schwingungen aufgeladen ist und was deshalb dich gesund machen soll. Du kannst dir Himalaya-Salz kaufen. Dann kaufst du Himalaya-Salz, stellst es dahin und das soll beispielsweise... Also ich habe meinen Arzt kennengelernt, habe fast gedacht, das ist ein Witz, nicht? Kinderarzt. Der hat dann auf seinem Schreibtisch so ein Himalaya-Salz und dann hat er verboten, das dürfen wir ja nicht anfassen, weil dieses Himalaya-Salz schützt ihn vor den Keimen der Kinder. Also wenn die Kinder da husten oder so, nicht, dann schützt das, dann wird das, nimmt das irgendwie auf. Da merken wir, das ist ja, also früher würde man sagen, das ist Aberglaube, aber hier glaubt man daran, dass eben in diesem Salz, also wenn es nur Salz ist, hilft das natürlich nicht. Also wenn du auf deinen Tisch Salz machst, kannst du dich trotzdem anstecken, weil die Bakterien ist das egal, nicht, wenn du da jemanden anhustest. Aber hier gehen Leute davon aus, eben in diesem Himalaya-Salz ist irgendwie eine Energie, eine Kraft und die schützt dich vor negativen Einwirkungen, Auswirkungen. Andere Leute haben das dann mit Talismännern, Amuletten, die sie bei sich tragen und hoffen dann, dass sie von bösen Einflüssen, angefangen vom bösen Blick oder irgendwelchen Krankheiten, geschützt werden. Auch das ist ja der Glaube an irgendeine übernatürliche Macht, die mir zu Hilfe kommt. Also das ist ein ganzer Bereich der Esoterik, der hat mit Krankheit, Gesundheitsvermeidung, psychischer Gesundheit zu tun, mit Meditation und ähnlichen Dingen zu tun. Und das wird zum Teil heute auch von Krankenkassen bezahlt oder in Betrieben angeboten. Und ich würde eher sagen, Vorsicht, genau prüfen, sich genau erklären lassen, was man da macht. Und wenn, wie gesagt, von Schwingungen, Energien, Blockaden die Rede ist, seid vorsichtig. Das klingt meistens seriös, ist in den allermeisten Fällen ein esoterisches Angebot, was auch einen religiösen Hintergrund hat, mit dem wir so nicht zu tun haben sollten. Also das ist ein Bereich Gesundheit. Dann gibt es einen großen Bereich, der setzt sich damit auseinander, zu wissen, was in der Zukunft passiert. Das heißt, ich nehme Kontakt auf zu übernatürlichen Kräften und Mächten und möchte gerne wissen, was die Zukunft bringt oder wie ich mich verhalten soll. Ein Bereich hatten wir ja schon besprochen, das ist dann mit den Horoskopen. Aber das, was es beispielsweise da auch gibt, ist dann das, was manche Pendeln nennen oder Tischerücken nennen. Also Tischerücken heißt nicht, dass ihr in eurem Wohnzimmer die Tische rückt von einer Stelle zur nächsten. Das ist kein Tischerücken in diesem Sinne, sondern damit ist gemeint, du hast auf dem Tisch ein kleines Tischchen, meistens mit drei Beinen, und dann legen alle ihre Finger da drauf und dann bewegt sich das Tischchen zu verschiedenen Buchstaben. Du hast einen großen Kreis mit Buchstaben und Zahlen, alle Buchstaben und 1 bis, also 0 bis 9, und dann wandert das Tischchen dahin und das ist dann die Antwort auf deine Fragen, die du hast. Dasselbe macht man mit Gläserrücken, ist genau dasselbe. Dann hast du statt eines kleinen Tischchens halt ein Glas, wo alle ihre Finger drauflegen und dann wandert das da herum. Und hier möchte man Antworten auf Fragen, wen soll ich heiraten, wann werde ich sterben, wie geht es dem anderen, was ist mit meiner Großmutter, die gestorben ist. Man kann da alles Mögliche fragen und die übernatürlichen Kräfte sollen hier antworten. In ganz vielen Fällen ist das lediglich Spielerei. Das heißt, es funktioniert einfach dadurch, dass einer es zu wollen, ein bisschen schiebt und dann gehen die Antworten auch so, wie man sich das vorstellt. Allerdings ist es durchaus auch eine Möglichkeit, wirklich zu übernatürlichen Kräften Kontakt aufzunehmen. Das merkst du insbesondere dann, wenn plötzlich Antworten kommen, die keiner in der Gruppe wirklich gewusst hat. oder Antworten, die die Zukunft betreffen und wo du auch sehr schnell merkst, dass es wirklich findet da statt, dann merkst du, hier hast du Kontakt mit übernatürlichen Mächten und da kommt es dann gar nicht mehr drauf an, ob du das mit dem Tische oder Gläserrücken machst oder durch irgendeine andere Sache. Also ich habe da beispielsweise mal vor einiger Zeit einen Anruf bekommen, da hatte dann eine Frau durch das Fernsehen, also und zwar hat sie einfach gesagt, so wenn jetzt das passiert, dann geht der Fernseher an, dann geht er aus und der ging tatsächlich von selbst an und von selbst aus und schließlich kam sie richtig in Angstzustände da hinein, weil sie sich auch dadurch bestimmt gefühlt hat für ihre weitere Zukunft. Also Angst hatte, was kommt denn jetzt? Hat dann gefragt, ja, wie geht's mit meinem Ehepartner? Dann wurde gesagt, oh, das ist schlecht mit dem Ehepartner, hat sich getrennt vom Ehepartner. Das hat ihr ganzes Leben mit beeinflusst, dass diese Geister, Energien durch das Fernsehen zu ihr gesprochen haben. So hatte sie den Eindruck. Die Methoden sind also unterschiedlich. Manche Leute machen das mit Pendeln. Nicht? Also Pendel heißt, du hast irgendein Gewicht unten daran, das hast du an einer langen Schnur und dann hebst du das auf. Das gibt es zum Beispiel auch im Gesundheitswesen. Dann wird gesagt, wogegen bist du allergisch? Nimmst du das Pendel in die Hand, dann gehst du über irgendwelche Stoffe, die da sind und dann schlägt das Pendel aus, dagegen bist du allergisch. Du kannst es auch benutzen dafür, ist das Gemüse frisch oder nicht. Es wird dann empfohlen, du gehst in den Supermarkt, lässt das Pendel über die Supermarkt und dann zack, schlägt es aus. Es gibt Leute, die wollen damit Erdöl finden. Die nehmen eine Karte von einem Gebiet, Pendel drüber, daraus aussteht, zack, ist das Erdöl. Manchmal klappt das sogar. Wenn es klappt, dann merken wir natürlich, das ist kein naturwissenschaftlicher Zusammenhang. Denn wenn das Pendel einmal auf frisches Gemüse und anderes mal auf Allergie und einmal auf Ölfunde was, ja bitte, wie bitte soll das denn jetzt funktionieren? Das heißt, wenn es physikalisch wäre, dann kann das Pendel vielleicht irgendetwas Bestimmtes herausfinden, aber bestimmt keine Bodenschätze auf einer Karte, wo du ja nicht mal über dem Gebiet bist, wo er sein soll. Wenn das wirklich funktioniert, dann ist es hier ein okkulter Hintergrund. Das Pendel schlägt von selbst aus. Also wenn ihr wollt, könnt ihr es probieren. Nehmt einfach mal euren Schlüsselbund am langen Faden. Wenn du den nur mal 5 Minuten gerade hältst, fängt es an zu pendeln. Das liegt aber einfach daran, weil wir es nicht mehr ruhig halten können. Weil unsere Muskeln sich immer ein bisschen bewegen und dann fängt das an zu pendeln. Das sagt erstmal gar nichts aus. Aber wenn diese Pendel dir Auskunft geben über Dinge, die du eigentlich gar nicht weißt, die auch kein anderer weiß, dann kann hier ein Kontakt zu übernatürlichen Mächten hergestellt sein und das ist dann gefährlich. Noch gefährlicher ist die Esoterik, da wo sie sich einnistet mit scheinbar christlichem Hintergrund. Wenn Christliches vermischt wird mit eigentlich esoterischen Vorstellungen. Wenn dann Leute kommen, zu denen du gehst und die machen dann ein Kreuz auf deiner Warze und sagen dir einen Bibelvers dazu. Dann klingt das ja erstmal fromm. Denkst du, ach, Bibelvers. Steht zwar nirgends in der Bibel, dass wir Warzen bekämpfen sollen mit Bibelsprüchen und auch wenn wir ein Kreuz drauf machen, beeindruckt die Warze das normalerweise nicht. Das sind dann auch esoterische Vorstellungen. Die kommen ja aus der Volksmedizin. Das heißt, man nimmt Ideen, jetzt denkt man, was da Geistliches dabei? Manche nehmen dann auch geweihtes Öl, meinetwegen aus Israel, nicht Olivenöl, geweihtes Öl. Und wenn du das, ein Kreuz über deine Haustür machst, dann kommen da keine Dämonen und keine schlechten Energien und keine Krankheiten herein. Das klingt vielleicht fromm, ist im Grunde genommen aber esoterisch. Das ist eine magische Idee. Du könntest durch irgendeine irdische Handlung übernatürliche Kräfte und Mächte die Macht Gottes bestimmen und beeinflussen. Das ist magische Idee. Viele Christen sind heute auch ganz begeistert für jedes übernatürliche Phänomen. Sie wollen am liebsten überall heilen. Sie wollen überall Dämonen und Geister austreiben und sehen. Und auch das ist letztendlich eine Auswirkung der Esoterik in der Gesellschaft, die dann Einfluss nimmt in der christlichen Gemeinde. Denn genau das haben wir nirgends als Auftrag. Also ja, wir dürfen beten, wenn jemand wirklich von Dämonen besessen ist und Menschen können auch frei werden davon. Ich habe das mehrfach erlebt, wo ich selbst mitgebetet habe, Menschen frei geworden sind, die jetzt nicht irgendwie nur krank waren. Also wenn einer Epilepsie hat, hat er Epilepsie, dann ist das keine Besessenheit. Wenn einer besessen ist und dann gebetet wird und die Menschen wirklich frei werden, ist das eindeutige Phänomen nun weg. Weil aber viele Leute von dem Übernatürlichen so fasziniert sind, gibt es manche Christen, die plötzlich überall hinter einen Dämon wittern. Also das heißt, wenn häufig im Haushalt was kaputt geht, dann ist da ein Dämon und dann musst du kommen, muss der Dämon ausgetrieben werden. Oder ich habe dann ein Buch gelesen, eine Anleitung für Kämpfen gegen Dämonen aus christlicher Sicht. Dann wurde erst einmal gesagt, wenn du zum Beispiel häufig müde bist, dann hast du den Dämon der Müdigkeit. Musst du den Dämon der Müdigkeit austreiben. Ich glaube, manchen der Jugendlichen geht das nach einer Woche so, nicht, dass sie müde sind. Aber ich würde sagen, schlaf einfach mal eine Nacht etwas durch und dann ist es auch wieder gut. Nicht? Dafür braucht man nicht einen Dämon austreiben. Oder es gibt dann, falls du in der Schule nicht gerne lernst, stand in dem Buch, gibt es den Dämon der Faulheit. Jetzt musst du ihn austreiben. Plötzlich wirst du fleißig. Hier hören einige Eltern wahrscheinlich gut zu, bei ihren Kindern, nicht? Und werden das jetzt gleich mal probieren und dann sind die alle nur noch beim Lernen. Und dann merken wir, nee, das steht auch nicht in der Bibel. Steht gar nichts in der Bibel. Dämon ist, wenn ein Mensch sich einer übernatürlichen Macht gegenüber öffnet und diese übernatürliche Macht von ihm Besitz ergreift, das ist Besessenheit. Wer faul ist, ist einfach faul. Und wer müde ist, einfach müde. Und wer krank ist, ist normalerweise einfach krank. Aber hier gibt dieses esoterische Denken in der Christenheit führt dazu, dass man viele Dinge gleich so vergeistigen, spiritualisieren will, als ob da irgendwo die ganze Welt von Geistern und Dämonen durchlaufen ist. Das finden wir im Schamanismus. Wenn ein Schaman einen Baum fällt, dann muss er erstmal den Geist des Baumes besänftigen, weil sonst der sich rächt. Da merken wir, stellt euch mal vor, ein Förster sollte das so machen, ja, dann hätten wir schon Waldschutz, nicht? Dann würde keine Bäume mehr gefällt werden, weil er ja gar nicht mehr dazu kommt. Erstmal ein Opfer für den Baum, nicht? Und dann bitten darum und dann nach einem halben Tag, dann darf er ihn fällen. Das geht dann alles viel langsamer. Dann wird das Holz teurer. Aber dann merken wir, von der Bibel wissen wir, im Baum ist kein Dämon, im Baum ist auch kein Geist. Der Baum ist einfach ein von Gott geschaffenes Lebewesen und nicht mehr und nicht weniger. Aber hier wird das Ganze vergeistigt, übertragen. Und das gibt es eben auch im christlichen Bereich. Genauso gibt es das, dass Christen immer mehr Methoden entwickeln, wie Gott zu ihnen spricht. Und das geben sie dann aus als Wirken des Heiligen Geistes. Im Grunde genommen ist es nichts anderes, was ein Schamane macht. Er hat irgendwelche Meditationsübungen und dann hört er auf sein Bauchgefühl. Und sein Bauchgefühl ist dann das Reden der Geister und Götter. Und so machen das auch manche Christen, nur die sagen dann, das ist dann das Reden Gottes. Oder das Reden des Heiligen Geistes. Und das ist eine esoterische Idee, weil wenn Gott zu dir redet, dann schau das in der Bibel, dann ist das so deutlich und klar, dann kommst du gar nicht daran vorbei. Also der Paulus oder der Petrus oder im Alten Testament der Samuel oder der Jeremia oder der Jesaja, die mussten nicht lange auf ihr Bauchgefühl achten. Die mussten nicht erst auf Trommeln oder endlose Gebetszeiten haben, damit sie etwas von Gott gehört haben, sondern die haben das akustisch gehört. Gott hat ihnen gesprochen. Samuel, Samuel. Das war klar, da ruft Gott. Also das heißt, wer erst lange Zeremonien durchführen muss, wer erst irgendwelche Techniken lernen muss, dass er irgendeine Stimme Gottes hört, der hört im Normalfall nicht die Stimme Gottes, sondern entweder seine eigene, seine Wünsche, seine Ängste, seine Befürchtungen, seine Hoffnungen oder er hört tatsächlich eine Stimme, aber das ist dann in allermeisten Fällen eine okkulte Antwort. Wenn Gott redet, dann tut er es eindeutig, immer im Einklang mit seinem Wort, dann tut er es nur dann, wann er will und nicht, wann ich will. Hier sind manche Christen, die meinen, auch durch eine Technik Gott dazu bringen zu können, dass er ihnen immer eine Antwort gibt, wenn sie sie gerade haben wollen. Meistens vor einem Gottesdienst oder wenn sie einen Menschen treffen, dann gibt Gott die Antwort. Das finden wir in der Bibel nicht. Gott gibt die Antwort, wann er will. Genauso auch mit Heilungen. Gott heilt auch heute, aber er heilt, wann er will. Wenn jemand euch sagt, dass er eine Technik entwickelt hat, wie er andere Menschen heilen kann, wie Gott zweifelsfrei und erfolgreich wirkt, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist das eine christlich verpackte Esoterik. Irgendeine Methode, mit der man Gott in den Griff bekommen will. Ich habe mit Menschen gesprochen, die haben mir auch gesagt, es gibt eine Methode, wie Gott heilt. Du musst nur das und das tun und dann wirst du gesund. Oder du wirst wohlhabend oder du bekommst halt die Frau, die du gerne willst oder sonst irgendwie etwas. Du musst nur die richtige Methode anwenden. Dann gibt es alle möglichen Methoden, wie man Gott manipulieren kann. Also einige sagen dann beispielsweise, du musst nur stark genug davon überzeugt sein. Das nennt man dann proklamieren. Also wenn du sagst, ja, ich habe das schon. Einige sagen auch, du musst Gott schon Danke sagen, obwohl du es noch gar nicht hast, weil dann bleibt Gott nichts anderes übrig, als es dir zu geben. Wobei wir sehen, das ist eine magische Idee. Wir sollen doch in der Bibel bitten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und hier gibt es manche, die machen umgekehrt, mein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Jetzt musst du Gott nur noch dazu bringen, dass er das tut, was du gerne willst. Das ist eine Idee der Magie, eine Idee der Esoterik. Das soll durch solche Praktiken kommen. Eben ich will die übernatürlichen Kräfte durch einen Zauberspruch. Da sage ich irgendeinen Zauberspruch und dann passiert das. Ich mache irgendeine Beschwörung und dann passiert das. Und genau das ist, was der Christ nicht machen soll. Sondern der Christ soll sich in dem, was er tut, Gott unterordnen. Aber manche Menschen suchen so stark diese Erfahrungen, dass sie eben dazu verführt werden, solche übernatürlichen Methoden zu benutzen, um dann eine Kraftwirkung von Gott zu bekommen. Solch einen esoterischen Einfluss im christlichen Bereich gibt es dann auch durch bestimmte Formen von Meditation. Also das heißt, plötzlich die Leute sind gar nicht mehr ganz bei sich. Ich habe dann Leute getroffen, die sagen, ja, wenn ich dann so 2 Stunden in Zungen bete, dann nehme ich das gar nicht mehr wahr und dann ist Gott da. oder auch durch bestimmte Liedformen, die man wiederholt, um dann eine Art Trance sich hinein zu singen und dann den Eindruck hat, hier ist Gott da. Oder jemand anders hat mir gesagt, wenn ich mich schlecht fühle, dann höre ich halt 2 Stunden Lobpreismusik und dann ist Gott da. Also das heißt, wir sagen gar nicht mehr, Gott ist dann da, wenn er will, sondern er ist dann da. Ich habe eine Methode, um die Gegenwart Gottes herbeizubringen. Und genau das finden wir biblisch nicht. Sondern wir müssen da immer sehen, Gott ist autonom. Gott entscheidet, wie er das will. Natürlich können wir uns ihm nahen. Natürlich dürfen wir ihm all unsere Wünsche sagen. Wir dürfen ihm auch sagen, ich will gerne gesund sein. Oder mein Kind soll gesund sein. Oder meine Mutter soll gesund werden. Natürlich dürfen wir ihn darum bitten. Aber wir müssen immer dabei Gott die Entscheidung überlassen. Denn im Ende wissen wir ja auch gar nicht, was Gott dabei vorhat. Der esoterisch gesinnte Mensch, der geht davon aus, dass es, wenn du die richtige Methode anwendest, dann kommt auch immer das gewünschte Ergebnis dabei heraus. Kommt nicht das gewünschte Ergebnis, dann hast du an der Methode was falsch gemacht. Dann musst du noch ein anderes Wort gebrauchen oder du musst eine andere Zeremonie machen. Und genau das ist die Idee der Magie, die wir auch in der Esoterik finden. Esoterisch gesinnte Christen reden deshalb häufig von Gott auch nicht so sehr als Person, sondern als Kraft, als Energie, die sich durchströmt, die herunterfließt. Denn diese Energie ist dann verfügbar. Ich kann sie benutzen und ich kann sie einsetzen für das, was ich gerne will dabei. Und zwischenzeitlich gibt es ein Ineinanderfließen von Esoterik und christlichem Glauben. Also das heißt, das nähert sich einander an und manchmal werden dieselben Begriffe benutzt, dann wird statt Prana und Chi wird eben Heiliger Geist gesagt, aber es ist genau dasselbe, was man damit meint. Also manche Aussagen von Christen, da gibt es einen sehr bekannten esoterischen Autor, Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Dann liest du das alles durch und da kommt eine ganze Menge Aussagen. Also am Anfang spricht er mit Gott und am Ende kommt heraus, er selbst ist Gott. Und Gott sagt ihm dann zum Beispiel, du kannst dir deine Schuld selbst vergeben, solche Sachen. Und dann lese ich in manchen Büchern, die in christlichen Kreisen gelesen werden, genau dasselbe. Dann denke ich mir, wie kommt denn das? Ganz komisch. Da sagen dann Leute auch, du musst dir selbst vergeben. Was in der Bibel natürlich kein Wort davon steht. Da steht eben, du musst einen anderen um Vergebung bitten und entweder vergibt er dir oder nicht. Du musst Gott um Vergebung bitten, aber dann demütigen wir uns ja. Der Mensch, der sich selbst vergeben kann, ja, der kann ja das alleine tun. Der braucht keine Demütigung, weder vor einem anderen noch vor sich selbst. Oder einige von euch kennen vielleicht auch das in den vergangenen Jahren sehr populäre, und ich meine vom letzten Jahr war das, glaube ich, als Film herauskommende Buch Die Hütte. Das ist auch Esoterik für Christen. Denn wenn ihr das genau durchlest, dann wird an mehreren Stellen wird von Jesus geredet. Aber der Jesus da drin ist nicht der Jesus der Bibel. In dem Buch wird Jesus beispielsweise gefragt, ja, wo hast du deine Kinder? Und dann sagt er, ich habe meine Kinder bei den Muslimen, bei den Buddhisten, bei den Christen. Du denkst natürlich, nee, das hat der biblische Jesus eigentlich nicht gesagt. Nicht? Da ist dann auch, allen wird vergeben, egal ob sie Buße tun, umkehren oder nicht. Egal ob sie an Jesus glauben oder nicht. Da wird dann gesagt, wo findest du Gott? In der Natur. Es wird ganz deutlich gesagt, Gemeinde zu besuchen braucht man nicht, weil Gemeinde sind nur die Heuchler. Das ist der Vater des Hauptakteurs der Geschichte, des Mac, der ist in der Kirche, aber das ist ein Betrüger. Nein, Mac findet Gott in der Einsamkeit der Natur. Und genauso sind auch viele Christen, die sagen, ach, diese ganze Tradition, das brauchen wir alles nicht mehr. Ach, Bibel brauchen wir auch nicht mehr. Wir begegnen Gott und das spüren wir und wir gehen dann in den Wald und wir singen da einfach oder wir meditieren oder so und dann haben wir da Gott. Und der Mann selbst hat im letzten Jahr, der das geschrieben hat, ein Herr Young, hat im letzten Jahr ein Buch herausgegeben, in dem er das auch ganz offen erklärt. Also ich habe das schon gesagt, als das Buch rausgekommen war, das erste, dass das Esoterik ist. Und viele Christen haben gesagt, nein, das kann doch nicht sein, das klingt doch so fromm. Und er redet doch auch von Jesus und er redet von Vergebung. Das tut er alles. Aber der Jesus, den er verkündigt, ist ein Jesus der Esoterik. Also wenn ihr das nachlesen wollt, auch dafür habe ich eine ausführliche Rezension geschrieben, könnt ihr das gerne nachlesen und selbst überprüfen. Ihr könnt das selbst durchgehen. Natürlich habe ich das Buch gesehen, den Film angeschaut, um zu wissen, wovon ich rede. Und hier müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, dass nicht nur Esoterik sind die Praktiken da irgendwo draußen, mit denen wir nur entfernt zu tun haben, sondern esoterische Gedanken dringen eben auch in die Gemeinde ein, aber, und das macht sie gefährlich, mit frommen Begriffen und frommem Gedankengut. Und dann müssen wir eben daran überprüfen, nicht nur hört sich das gut an, fühlt sich das gut an, sondern ist das wirklich der Jesus, von dem die Bibel spricht? Ist das wirklich die Vergebung, von der die Bibel spricht? Das ist das, worauf wir dabei achten müssen. Wenn nicht, dann sind wir nämlich genau in der Gefahr, was uns hier in diesem Kapitel der Paulus gesagt hat. Da steht, sie haben einen Schein von Weisheit Und sie haben einen selbstgewählten Gottesdienst. Es ist nicht der Gottesdienst, den Gott uns sagt, weil der ist häufig wenig spektakulär. Der sagt, bleib treu, folge Gott, ordne dich ihm unter, verändere dein Wesen, dass da eben die Frucht des Heiligen Geistes, Freude, Friede, Geduld und so weiter, Raum nimmt. Und genau das möchte man nicht. Man möchte stattdessen gute Gefühle, man möchte Glück, Gesundheit, Reichtum, das Wissen über die Zukunft. Und all das sind Dinge, die eigentlich eher im Neuen Testament sekundär sind oder gar nicht vorkommen. Wo gesagt wird, da vertrau einfach mal auf Gott. Arbeite an dem, was du verändern kannst. An vielen Stellen ist der biblische Glaube weniger spektakulär. Er bietet weniger gute Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle und es ist einer, bei dem wir nicht unbedingt immer das bekommen, was wir uns wünschen. Wir bekommen das, was Gott für uns als richtig ansieht, aber nicht automatisch das, was wir uns wünschen. Und hier ist so ein Grundunterschied zwischen esoterischem Denken, zwischen biblischem Denken. Im esoterischen Denken will der Mensch Gott dazu manipulieren, zu tun, was er gerne will. Und er bestimmt, was Gott dann zu geben hat. Und dann wird häufig gesagt, ja, Gott ist doch gut. Er will doch, dass wir immer gesund werden. Das ist ja gar nicht so. An vielen Stellen will Gott, dass wir krank werden. Warum? Weil Krankheit für uns manchmal besser ist als Gesundheit. Ganz bestimmt bei euch in der Gemeinde gibt es einige Leute, die sind erst gläubig geworden, nachdem sie mal ordentlich krank geworden sind, weil sie erst dann zum Nachdenken gekommen sind. Solange es ihnen gut ging, wollten sie von Gott gar nichts wissen. Dann ging es ihnen schlecht, dann sind sie umgekehrt. Ist jetzt das Leiden schlecht oder gut? Natürlich ist es dann gut. Manchmal ist es so, dass Gott uns irgendetwas zumutet, weil wir daran Geduld und Ausdauer und Langmut lernen sollen. Und das geht eben auch immer nur in schwierigen Lebenssituationen. Das heißt, Gott hat uns nie versprochen, dass wir kein Leid oder keine Probleme bekommen, sondern gerade das Gegenteil davon. Mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen, zum Beispiel. Und viele Leute wollen diese Art des Christseins nicht. Es ist ihnen zu mühsam, es ist ihnen zu langwierig. Sie wollen schnelle Erfolge und vor allen Dingen wollen sie die Erfolge, die sie sich wünschen. Und dann wird der christliche Glaube zu einer esoterischen Therapie, indem ich versuche, mit irgendwelchen frommen Methoden Gott mir gefügig zu machen. Und das ist falsch, das sollten wir nicht tun. An sich bin ich ja über Leute, die auf dem Weg der Esoterik sind, durchaus froh. In der Hinsicht, dass sie zumindest die Existenz übernatürlicher Kräfte, Gottes, Energien und so weiter bejahen. Nur das große Problem ist, dass man dort nicht unterscheidet zwischen den guten übernatürlichen Mächten, Gott und die Engel, und den negativen übernatürlichen Mächten, der Gegenspieler Gottes und die Dämonen. Die wollen uns schaden und Gott will uns weiterführen. Und hier geht es eher so, dass wir uns bewusst Gott und seinem Handeln unterstellen als Christen und nicht, dass wir versuchen, irgendwo in der übernatürlichen Welt irgendeine Energie anzuzapfen, die dann uns das gibt, was wir gerne haben wollen. Wenn wir das tun, kann es sehr schnell sein, dass wir auch die Energie des Gegenspielers Gottes bekommen und dass wir von dem abhängig werden, dass der uns prägt und deshalb sollten wir die Finger davon lassen. Denn als Christen sollten wir ja wissen, wir leben nicht in einer materialistischen Welt, in der es nur materielle Kräfte gibt, sondern wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass es übernatürliche Kräfte und Mächte gibt. Und dass die auch einen Menschen bedrohen können, einen Menschen manipulieren können, von Gott wegziehen können. Oder hier gab es dann plötzlich Leute, lesen wir ihn bei Kolossee, die haben die Engel verehrt, also Kontakt zu Engeln gesucht, mit denen zu sprechen. Das gibt es in der Esoterik ganz weit verbreitet. Geht ihr mal in eine große Buchhandlung, Thalia, oder schaut bei Amazon nach, Engel, Bücher über Engel. Da werdet ihr feststellen, die meisten Bücher über Engel heute sind von Esoterikern. Da wird gesagt, wie Leute Engel begegnet hat und welche Aura die Engel haben und welcher Engel dir gut tut und welcher Engel dich heilen kann. Von biblischem Sicht der Engel findest du da so ganz, ganz wenig. Und deshalb, viele Leute reden von Engeln und ein Christ denkt sofort, oh, das ist ja super. Na, das musst du erstmal genau schauen, von welchen Engeln redet er da. Denn Paulus sagt zum Beispiel im Galaterbrief, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, durch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Also nur weil ein Engel kommt, heißt das noch lange nicht, dass es richtig ist. Es können sogar Engel erscheinen, und zwar reale, nicht mal eingebildete, und sie weisen doch nicht zu Gott, sondern führen eher von Gott weg. Also wir sollen nicht die übernatürlichen Phänomene suchen, sondern Gott suchen, der manchmal viel unspektakulärer sich uns mitteilt. Aber der will uns eine dauerhafte Stabilität geben. Und wenn er uns etwas zumutet, gibt er uns auch die Kraft, das zu tragen und damit umzugehen. Deshalb Vorsicht bei Esoterik. Wenn wir jemanden treffen, der esoterisch sind, dann können wir offen über solche Sachen sprechen. Aber versucht nicht, magisch, esoterisch zu denken, sodass es sich nur noch christlich anhört. Ich würde sagen, seid vorsichtig, wo euch die Praktiken anderer Religionen angeboten werden, selbst wenn das in dem Moment vielleicht noch gar nichts macht. Aber warum sollst du sie praktizieren? Du oder andere werden dann offen gegenüber dieser Religion und in Wirklichkeit willst du das ja gar nicht. Sondern als Christ, da weißt du, nur Gott kann dir weiterhelfen. Wenn du unter den Einfluss irgendwie so einer Methode gekommen bist, dann ist es auch gut, Gott darum zu bitten, zu zeigen, ob da irgendeine okkulte Belastung stattgefunden hat und wenn sie stattgefunden hat, dass Gott dich davon befreit. Aber das kann passieren, wenn man sich mutwillig auf solche Sachen einlässt. Es kann sein, dass gar nichts passiert. Aber es kann eben auch sein, dass wirklich eine Energie in dich hineingekommen ist und dich verändert hat. Und dann kannst du manchmal merken, ich habe Christen kennengelernt, die fingen damit an und am Anfang haben sie gesagt, das ist ja nur eine Bereicherung meines Lebens. Und dann nach 3, 4 Jahren waren sie aus der Gemeinde weg und sind ganz Esoteriker geworden. Auch haben gesagt, och, bei den Hindus ist das ja noch viel besser und das Yoga und wir können das alles zusammenfassen und das alles ist die Heilenergie Jesu. Also in Bad Meinberg, wo ich die letzten 20 Jahre wohnte, da ist das größte europäische Yoga-Zentrum. Und der Leiter dieses Yoga-Zentrums, wenn du den auf Jesus ansprichst, dann sagt er glaubt auch an Jesus. Denn Jesus war auch ein Yogi, sagt er. Jesus hat auch Yoga gemacht. Denn Jesus, nachdem er auferstand, nach Indien ausgewandert, hat Yoga gelernt und gemerkt, dass das die ultimative Methode ist, Kontakt zu Gott zu bekommen. Und die evangelische Pfarrerin in Bad Meinberg, die geht regelmäßig ins Yoga-Zentrum, weil sie denken, Yoga und Jesus passen gut zusammen. In Wirklichkeit passt das natürlich gar nicht. Eben, ich war in Indien, habe auch da mit Christen gesprochen und die Christen haben mir gesagt, ja, das ist doch klar, wir sind doch keine Hindus, also machen wir doch kein Yoga. Denn Yoga ist ein hinduistischer Erlösungsweg. Klar, am Anfang, da machst du ein paar körperliche Übungen, sobald du etwas tiefer einsteigst. Also wer es nicht glaubt, ich lade euch ein, kommt mit mir ins große Yoga-Zentrum, lasst euch dort beraten und dann werden die Leute euch sagen, ja klar, die körperlichen Übungen sind der Anfang, aber danach fängst du an Mantras zu singen, dann gibt es eine Einführung in die Bhagavad Gita. Jede Woche werden in einem Yoga-Zentrum Opfer an die hinduistischen Götter gebracht. Das ist alles nicht mehr nur harmlos medizinisch, das ist religiös. Und zwar, viele Leute haben auch den Eindruck, ich werde doch gar nicht Hindu. Ja, Hindu wirst du nicht, wenn du Mitglied in irgendeiner Organisation wirst. Hindu wirst du nach hinduistischer Überzeugung, wenn dein Denken sich verändert. Wenn du anfängst, hinduistisch zu denken, dann bist du Hindu. Egal, ob du Mitgliedschein hast, du brauchst auch keine Taufe dafür oder so etwas. Du wirst allein durch die Veränderung des Denkens Hindu. Und genau das passiert in diesem Zentrum. Und viele Leute machen das und sind längst Hindus geworden, ohne es äußerlich gemerkt zu haben, ohne je einen Gottesdienst in einem Tempel besucht zu haben. Und da sollten wir darauf achten. Also hast du mit den Sachen zu tun gehabt? Würde ich sagen, vorsichtig, schau mal darauf, wie stark hat sich das beeinflusst. Denke nicht, das sei alles immer nur vollkommen harmlos. Im günstigsten Fall ist es wirkungslos. Im ungünstigsten Fall gerätst du da unter okkulten Einfluss. Und da sollte man drauf achten. Und wie gesagt, du musst mir dabei nicht glauben, lest einfach mal ausführlich durch, was diese Therapeuten selbst sagen. Also wenn du mir nicht glaubst bei Yoga, lest den Artikel von Wikipedia nach. Ist nicht von mir geschrieben. Ne? Lest das durch und lest nach, was Yoga eigentlich ist. Und dann steht hinduistischer Erlösungsweg, so und so und so und so. Das kannst du natürlich sagen, die haben auch keine Ahnung. Eben, haben alle dann keine Ahnung. Ja, doch, natürlich, genau so ist das. Oder frag irgendeinen Hindu, den du kennst, was das mit Yoga auf sich hat. Oder frag einen Therapeuten, der jetzt wirklich chinesische Medizin studiert hat. Nicht der Arzt, der nur so ein paar Wochenendkurse gemacht hat, sondern einer, der es wirklich studiert hat. Die werden dir alle sagen, natürlich ist die Qi-Energie eine religiöse Kraft und Energie, die du in dich aufnimmst. Also hier, es geht nicht nur um irgendwelche unbekannten naturwissenschaftlichen Gesetze, sondern es geht um Religion, die aus verschiedenen, also religiöse Praktiken, die aus verschiedenen Hintergründen angewandt werden, um Gott in den Griff zu bekommen, um das Ziel zu erreichen, was wir eigentlich wollen. Und das ist eben keine christliche Motivation.